Jesus, unsere Liebe. Wir wollen Jesus, der uns liebt, mit den Menschen in Verbindung bringen, mit denen wir leben. Und zwar in allen Lebensbereichen. Und das bedeutet auch zu merken, die Liebe Gottes ist in jedem Lebensbereich, in unseren eigenen mit dabei, egal wo ich bin, wer ich bin, was mich bewegt. Es gab eine Predigt bereits unter dem Thema Keep the Fire Burning für Ehepaare, dass die Liebe weiter brennt und nicht vergeht im Laufe der Jahre, Jahrzehnte. Wie kann das passieren? Und ich habe angekündigt, es wird eine zweite Predigt geben mit dem Namen Ungeteilt. Ungeteilt leben. Und hier geht es um Menschen, die ohne Partner und ohne Kinder leben. Laut Statistik 2018 gut 20% der Bevölkerung, die in Einpersonenhaushalten leben. Das meint jetzt nicht eben Menschen, die keinen Ehepartner abgekriegt haben, sondern die aus verschiedensten Gründen als Single alleine leben. Dafür gibt es unterschiedliche Gründe und auch eben, wie gesagt, unterschiedliche Situationen. Manche hatten nie einen Partner, bei manchen ist der Partner gestorben, man ist geschieden, die Kinder sind aus dem Haus und man lebt wieder allein. Es gibt Konstellationen, die ergeben sich manchmal von Anfang an. Und für manche ist das eine klare Entscheidung. Der Mann, aus dessen Nachlass ich mein Teleskop erwerben konnte, gebraucht, ist in noch nicht zu großem Alter gestorben. Wir sind einige hundert Kilometer dorthin gefahren, um das Teleskop zu kaufen, und seine alte Mutter lebte noch. Und sie erzählte nach meiner Erinnerung, bei Astronomie weiß ich es genau, mein Sohn hatte zwei Hobbys neben seiner Arbeit. Astronomie und Malerei. Er hat gearbeitet, nachts war er weg und untertags ist er malen gegangen. Und er sagte mir eines Tages, Mama, wo soll da noch eine Frau Platz haben? Das klappt einfach nicht. Er hatte eine Passion, er hatte Begabung, wir könnten auch sagen, er hatte ein Charisma. Und für ihn war klar, da harmonieren Dinge nicht zusammen. Das geht nicht mit einer Familie. Da wäre er zu geteilt gewesen. Andere, mit denen ich im Vorwege dieser Predigt gesprochen habe, lauter Personen, die weder verwandt noch verschwägert sind, noch irgendwas mit dieser Gemeinde zu tun haben, also überlegt nicht, hat keinen Sinn, haben mir zum Beispiel erzählt, tja, es war einfach die Situation, dass ich mit meiner Mutter zu Hause war und sie hat in ihren jungen Jahren als Frau so viel geleistet, getan, geholfen, dass ich überleben kann, dass ich sie nicht ins Altersheim geben konnte. Hätten wir auch gar nicht gewusst, wie es finanziell geben soll, und ich habe mich entschieden, dieser Frau alle Liebe, die sie mir erwiesen hat, zurückzugeben. Und dann habe ich ihn gefragt, sag mal, gab es da nicht jemanden? Und sagt er, ja, gab schon mal jemanden. Das hat vielleicht mit beigetragen, dass mir diese Entscheidung nicht so schwer gefallen ist, meine Mutter zu pflegen. Und sage ich, ja, wie war es denn? Dann sagt er, tja, da gab es eine. Und als ich mich endlich getraut habe, hinzugehen zu ihr und sie zu fragen, da war sie vergeben. Eine angehende 40-Jährige sagte mir, ja, Partner hätte ich mir irgendwie schon vorstellen können, aber es ist mir noch keiner so über die Füße gelaufen einfach bis jetzt, der passende. Und ja, Partner, ja, aber eigentlich bin ich nicht so ein Familienmensch. Und dann habe ich gesagt, weißt du, hört sich so an, als ob das auch gar nicht so einfach ist, dir über die Füße zu laufen. Dann sagte sie, ja, da mag schon was dran sein. Es gibt unterschiedliche Situationen, aber eins sollte uns bewusst sein. Wir leben in einer Zeit, in der es immer mehr Menschen gibt, die ihr Leben alleine leben und nicht eingebunden sind in eine Familie, in ein Umfeld. Und ihr Lieben, wenn ich zum anderen gucke, was bewegt denn unsere Gemeinde am meisten, dann sind es die Personen, die gerade auch für mich als Opa sichtbar vor mir rumgelaufen sind während des Gottesdienstes. Kinder. Familien prägen uns. Kinder prägen uns. Und ich wette, das ist auch ganz viel unser Gesprächsstoff. Auch nach dem Gottesdienst. Aber das ist nicht alles. Und das umfasst nicht alle Menschen, mit denen wir leben und zu tun haben. Es gibt eben auch die, die sich da nicht einklinken können. Und ich glaube, dass zur Liebe Jesu das gehört, eine Offenheit zu entwickeln für Menschen, die in ganz anderer Lebenssituation sind und zu lernen, den großen Horizont Gottes, von dem, was es noch gibt an Menschen und wie er wirkt, wahrzunehmen. Und ich fand das spannend. Ein Mann, mit dem ich gesprochen habe, hat mir eben ein bisschen seine Geschichte erzählt und ich wollte ihn eigentlich fragen und dann hat er, glaube ich, eine Stunde mit mir telefoniert und er hat gesprudelt. Er hat gesprudelt von dem, was Gott in seinem Leben tut. Und ja, es lief nicht so, wie er es sich vielleicht vorgestellt hat, aber dann erzählte er mir Geschichten, wie er unterwegs war, besonders in Tschetschenien, während des Tschetschenienkrieges. Und dort in Situationen mit Missionaren war, wo er sagte, weißt du, wir hatten Familienvater dabei. Und dann sind wir durchs Kriegsgebiet gefahren. Links und rechts die Soldaten mit der Kalaschnikow im Anschlag. Die Straße links und rechts vermint. Und irgendwann wurde es so schwierig, dass der sagte, ich halte es hier vorne im Front des Autos nicht mehr aus. Er hat so viel Angst gekriegt. Und er dachte an seine Familie. Und dann sagte dieser Mann, weißt du, für mich war das kein Problem. Ich habe an niemanden denken müssen. Ich habe gesagt, komm, geh nach hinten. Ich steck vorne ein. Und es gab viele Situationen, die er dann erzählt hat und sagte, weißt du, hätte ich eine Familie gehabt, ich hätte es nie gemacht. Ich wäre nie dorthin gegangen. Ich hätte den Menschen dort in ihrer schlimmen Situation nie beistehen können. Christen, Menschen, hoffnungslosen Leuten, Leuten, die Schlimmes erlebt haben, ich hätte nie als Seelsorger und Verkündiger dort sein können. Und das war kein Pastor, das war ein durchaus sehr einfacher Mann. Bauerssohn, immer einfach geblieben. Und er war in Russland, war Sibirien, war in China. Und wenn immer es ging, hat er das Evangelium verkündigt. Das sind Lebensgeschichten, da kann ich nur staunen als Familienvater. Was erleben diese Menschen mit Gott? Was für Potenzial liegt in Menschen, die ihr Leben frei gestalten können? Das ist erstaunlich. Ich bin auf dieses Thema mitgestoßen, weil Paulus selbst einmal drauf eingeht. Wie ist das mit Ehe, mit Ehelosigkeit? Wie ist das mit Menschen, die keinen Partner haben? Und in der neuen evangelistischen Übersetzung heißt es im 1. Korinther 7, Abvers 32, ich möchte, dass ihr euch keine unnötigen Sorgen machen müsst. Der Unverheiratete sorgt sich um die Angelegenheiten des Herrn, wie er dem Herrn gefallen kann. Der Verheiratete sorgt sich um die Angelegenheiten der Welt, wie er der Frau gefallen kann, und so zieht es ihn nach beiden Seiten. Und Luther übersetzt, und so ist sein Herz geteilt oder nicht ungeteilt. Ebenso ist es mit der alleinstehenden oder noch ledigen Frau. Sie sorgt sich um die Angelegenheiten des Herrn, dass sie mit Körper und Geist für ihn da ist. Die verheiratete Frau aber sorgt sich um die Angelegenheit der Welt, wie sie ihrem Mann gefallen kann. Ich sage das zu eurem Besten und nicht, um euch eine Schlinge um den Hals zu legen. Ihr sollt vielmehr mit allen Anstand leben und ohne Ablenkung treu für den Herrn da sein können. Was Paulus da schreibt, ist für einen Rabbiner seiner Couleur erstaunlich. Denn zu seiner Zeit gab es durchaus Rabbiner, die sagten, wenn ein Mann mit 20 noch unverheiratet ist, dann ist er ein Sünder. Es gab das Gebot der Heirat und nicht des Ledigseins. Und es ist erstaunlich, dass Paulus das sagt, aber er reiht sich ein eigentlich in eine Reihe von Menschen, die, wenn man es sich mal anschaut, erstaunlich gelebt haben. Übrigens, die meisten Predigten, die ihr hört, handeln von einem Single. Soweit wir das wissen, nämlich von Jesus. Von Jesus selbst. Man sagt eben, man weiß es nicht genau, von einer Frau ist nicht die Rede und vielleicht würde sie in diesen Berichten nur stören. Wenn man weiß, wie damals die jüdische Haltung zur Ehe war, ist es kaum vorstellbar, eigentlich überhaupt nicht vorstellbar, dass nicht davon die Rede gewesen wäre, dass Jesus verheiratet war, wenn er eine Frau gehabt hätte. Es wäre selbstverständlich gewesen. Man hätte darüber nicht hinweggehen können. Man kann wirklich sehr, sehr, sehr sicher sagen, Jesus war unverheiratet. Und da gab es keine Frau. Und wir hören seine Predigten und dass Jesus vollmächtig war, ist keine Frage. Aber ich glaube, gerade für junge Menschen und Menschen, die und auf dem Weg sind des Lebens, gerade auch Christen, männlich wie weiblich, ist es oft ein Problem, wenn sie keinen Partner finden. Das hat mehrere Gründe. Natürlich, zum einen wünscht man sich einen Lebenspartner, aber ich denke, dass wir auch eine sehr einseitige Sicht haben von dem, was unser Leben reich macht, was es voll macht und was es bedeutet, dieses Leben zu leben. Eine Gemeinde wie unsere mit vielen Kindern kann den Eindruck vermitteln, das Schönste auf der Welt ist eine Familie und ist die Ehe. Redet mal über die schweren Stunden der Ehe mit den Ehepartnern, redet mal über die Probleme, die man mit Kindern haben kann und ihr werdet ein anderes Bild davon bekommen. Und manche sagen, ich konnte endlich mal wieder schlafen, als die Kinder aus dem Haus waren. Ehe ist etwas Wunderschönes, was man leben kann. Aber Ehe ist nicht der einzige Lebenszustand. Und Ehe ist kein Grundgebot der Bibel. Manche verstehen das so. Die schlagen 1. Buch Mose 1 und 2 auf und meinen dort unter Umständen, und manchmal wird das leider auch, glaube ich, so gesagt, du bist nur ein ganzer Mensch, wenn du verheiratet bist. Mann und Frau sind das vollkommene Abbild Gottes. Schaut mal die Texte an, ihr werdet feststellen, das stimmt so nicht. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde und er schuf ihn als Mann und Frau. Aber du bist als Mann oder Frau oder einzelne Person auf keinen Fall ein halbes Abbild Gottes oder ein geteiltes Abbild Gottes. Du bist immer volles und ganzes Abbild Gottes. In dir lebt immer dieser ganze Segen Gottes. Und auch in Apostelgeschichte, in 1. Mose 2, wo es darum geht, dass dem Menschen eine Gegenüber geschaffen wird. Ja, dieser Mensch war doch Abbild Gottes und nicht erst, als dann es die Frau gab. Diese Texte haben die Zielrichtung der Gemeinschaft, der Ergänzung, dessen, dass der Horizont weit werden darf, wenn wir mit anderen zusammenleben. Aber nicht den Horizont, dass nur in einer Partnerschaft der ganze Segen Gottes erfahren werden kann. Das stimmt nicht. Du bist in deinem ganzen Sein vollwertig, Abbild Gottes. Du bist vollwertig gesegnet und du hast in diesem Sinne Möglichkeiten, die man als Verheirateter nicht mehr hat. Also, es gibt kein Grundgebot für die Ehe grundsätzlich. Es gibt die Ehe, sie ist gesegnet, aber du als Mensch bist nicht weniger, wenn du Single bleibst und sagst, so bin ich unterwegs. Und so lebte Jesus. Und so lebte Elia, der Prophet, der als ein großer Prophet gilt. So lebte Johannes der Täufer. So lebte Paulus. Wir haben eine Reihe von Beispielen von sehr vollmächtigen Menschen, und die wirklich für Gott da waren und sehr Erstaunliches für uns, Unglaubliches bewegt haben. Und sie waren nicht verheiratet. Und sie lebten allein, wie auch Witwen. Und da gibt es viele Berichte, die deutlich machen, ein Leben als Mensch ohne Partner und Kinder ist ein voll gesegnetes und keineswegs weniger oder ungesegnet. Und ich wünsche mir eigentlich einen Blick für solche Menschen, der schärfer wird, weil diese Menschen etwas tun können, was wir als Familien meistens nicht tun können. Sie haben Energien, sie haben freie Zeitgestaltung, sie haben Möglichkeiten, die ich als Ehemann und Vater nicht habe. Aber sie können das. Und da tun sich uns Horizonte auf, die weiter sind als unsere Familie. Da zeigt sich, wie wir Beziehungen zu Menschen haben können, die oft das Gefühl haben, glaube ich, ein Stück in Vergessenheit zu geraten, jedenfalls in christlichen Gemeinden. Unsere Gesellschaft ist da weiter. Der Prozentsatz der Singles nimmt zu, der Prozentsatz der Alleinlebenden, und über die Hälfte sagt, die sind gar nicht unglücklich damit, sondern sie können ihr Leben gestalten. Wir haben Menschen, die in dieser Welt leben, und das hat es auch mit unserer Sozialstruktur zu tun, mit sozialer Absicherung, das hat es was mit unserer Arbeitskultur zu tun, mit Bildung zu tun, dass Menschen allein leben können und ein sehr, sehr reiches Leben führen können. Und das ist gut so. Es gibt ein paar wichtige Dinge, die mir im Gespräch mit den Menschen allerdings auch aufgefallen sind. Das eine spricht Paulus ja schon an, du kannst ungeteilt dein Leben leben, aber jeder Einzelne, mit dem ich sprach, hat ein Anliegen, das jeder Mensch hat, dass sein Leben Sinn macht. Dass er etwas hat, mit dem er in seinem Leben neues Leben pflanzen kann. Leben, das sich auswirkt. Leben, das bei anderen wieder Leben schafft, über das man staunen kann, über das man sich freuen kann. Dieses Grundbedürfnis wurde auch in früheren Zeiten übrigens gestillt, wo es noch schwierig war, als Single zu leben, aber da gab es einfach christliche Kommunitäten und Klöster, und die waren gut. Wer in einem Kloster war, der hatte Gemeinschaft mit anderen. Der hatte Beziehungen, in denen er eingebettet war, der hatte eine Aufgabe, in der er lebte, und er hatte eine Absicherung, die er alleine nie gehabt hat. Und es war gut. Er lebte also dieses Leben in einer guten Umgebung. Und dieser Wunsch der Sinnhaftigkeit, der Aufgabe und der Gemeinschaft bleibt bis jetzt bestehen. Der Mann, der seine Mutter pflegte, erzählte mir von Freunden in Russland, in China und so weiter. Er sagt, das war wunderschön. Die sind gekommen bei mir zu 6, 8 Mann hoch, mitten in der Nacht, kamen die an und dann haben sie zu essen gekriegt und wir haben sie versorgt. Und dann haben sie überlegt, was sie zusammen für den Herrn tun können und was er für sie tun kann. Und dieser einfache Mann, dieser Bauernsohn, die Landwirtschaft existiert jetzt nicht mehr, der konnte Leben verbreiten. der konnte Ermutigung verbreiten. Zu denen sind Menschen gekommen. Und manchmal habe ich gedacht, eigentlich bist du sowas wie ein moderner Eremit. Zu dir kommen die Leute gelaufen und gerannt. Und er konnte Leben verbreiten. Frauen, mit denen ich gesprochen habe, sind Frauen, die ihr Leben gezielt für andere Menschen einsetzen, die gezielt Leben verbreiten. Einer hat gesagt, Partnerschaft wäre toll, aber Gott hat mir eine Berufung gegeben. Und wenn mein Partner diese Berufung nicht teilen würde, tut mir leid, dann bleibe ich allein. Ich habe eine Berufung. Ich verbreite Leben. Ich habe einen Auftrag und sehe den Segen Gottes. Und da strömt Leben. Da tut sich was. Und da ist die große Aufgabe, die wir als christliche Gemeinden haben, Menschen, die Sinn suchen und allein leben, zu sagen, welche Gabe und Berufung lebt in dir? Wer bist du? Wo hat dich Gott hingesetzt? Wo verbreitest du Leben? Es gibt ein Beispiel in der Bibel, älteste unserer Töchter, Tabea oder Tabitha in der Apostelgeschichte, die durfte nicht mal im Tod bleiben, weil sie so viel Gutes getan hat. Da musste Petrus hin und sie wurde auferweckt, weil die Witwen so gejammert haben, dass die Frau, die sie so versorgt hat, die so viel Leben und Gutes in ihr Leben gebracht hat, dass die jetzt gestorben ist. Ob die glücklich war, dass sie jetzt nicht beim Herrn bleiben durfte, weiß ich nicht. Aber sicher ist, dass die so viel Sinn und Leben verbreitet hat, so viel Freude, dass sie gesagt haben, dieses Leben, das brauchen wir. Und ich denke, das ist ein Bild von Berufung, von Sinnhaftigkeit, das Gott in Leben hineinlegt und das anders ist für mich als Familienvater. Sondern das sind Menschen, die können eine Auswirkung Gottes haben. Die können ein Segen Gottes sein für uns auch, in unserer Umgebung, in unserer Gemeinde, die wir mit unseren Kindern, die so segensreich sind und wo wir viel Segen auch erreichen können. Aber das ist ein Bereich von Segen, den kriegen wir nicht, wenn wir diese Menschen nicht begleiten und ermutigen und mit ihnen zusammen sind. Und diese Menschen wünschen sich oft gar nicht, dass man sie in Ruhe lässt. Einer hat mir gesagt, sie war eine Zeit lang in eine Familie integriert, hatte da ihr Zimmer und das Schöne war, sie durfte einfach mitlaufen. Also sie hatte ja jetzt da keine massive Familienverantwortung, sich um Kinder zu kümmern oder so. Sie konnte einfach da sein. Und das hat ihr gut getan. Das hat ihr gut getan, zu wissen, ich komme nach Hause und da lebt was. Da ist was. Das hat ihr gut getan. Es hat ihr gut getan, Menschen zu haben bis heute, die da sind. Das sind Bilder für Menschen, die allein leben. Und wie gesagt, die Tendenz nimmt deutlich zu. Sie nimmt deutlich zu. Und ich wünsche uns, dass wir einerseits ermutiger sind für diese Menschen. Jedem, der als Single lebt, möchte ich sagen, du hast Chancen, die hat kaum ein anderer für dich in deinem Leben. Nutze sie, solange du sie hast. Es ist nicht gesagt, dass man für immer Single bleibt, ob man jetzt jung oder alt ist. Es gibt Menschen, die heiraten nicht nur mit 20 oder 25, die heiraten auch nochmal mit 70. Wer weiß? Niemand weiß es. Aber du hast Chancen. Und du kannst Leben verbreiten. Das ist richtig gut. Single sein ist auch hart. Auch das ist wichtig und ich finde es sehr gut, dass Paulus sagt, ich will euch hier keine Schlinge über den Hals legen. Es ist nicht einfach. Auch das hat mir jemand gesagt. Eine Frau sagte, ach, weißt du, wie es mir geht? Kommt auf den Hormonstand drauf an. Wo ich gerade stehe. Mal ist es leichter, mal ist es schwieriger. Aber sie kann nicht sagen, dass sie unglücklich lebt. Damit zurechtzukommen, ist nicht einfach. Aber alle haben gesagt, das Allerwichtigste ist der Sinn meines Lebens. Ich bin da und verbreite Leben. Ich kann Leben ausbreiten und pflanzen. Und das ist der Sinn, für den wir leben. Dass wir das Leben, das Gott uns schenkt, Werte geben an andere, dass wir neues Leben erzeugen, dass wir neues Leben pflanzen, dass wir Leben stützen, erhalten, begleiten, Das ist die Sinnhaftigkeit, für die wir leben, grundsätzlich. Lebe das und sei unterwegs. Und wo du Ermutigung brauchst, da hol sie dir. Lass dich segnen. Lass für dich beten. Frag, wo kann ich noch mehr in meinem Leben an guten Linien sehen? Wie entdecke ich das? Mach dich auf den Weg. Und uns ermutige ich, dass wir, wenn wir mit Menschen zusammen sind, eins ganz deutlich lernen: zuzuhören. Auch zuzuhören, was Gott aus dem Leben des anderen macht. Es gibt eine Untersuchung, wie lange jemand zuhören kann, bevor er anfängt, den anderen zu unterbrechen und von sich zu erzählen. Widersteht dieser Versuchung. Versucht zuzuhören. Versucht da zu sein und mal wahrzunehmen, was außerhalb eures Lebensbereiches an Segen Gottes passiert und wie ihr das unterstützen könnt. Und darin segne uns Gott. Amen.